Angelika, Elia, wie geht gut streiten?
Hey, ich glaube, in einem guten Streit müssen ab und zu richtig Fetzen fliegen und am Schluss soll man sich wieder die Hand geben, sich in die Augen schauen, sich anlächeln und sagen, hey, jetzt haben wir gut gestritten.
Ich glaube, in die ähnlich richtig. Ich bin zwar ein bisschen zweigespalten. Ich glaube, Kunst ist so die richtige Dosis von Polemik und Sanftmut.
Also eigentlich etwas Ähnliches.
Mhm.
Spätestens seit Corona hat man das Gefühl, dass Diskussionen im öffentlichen Raum immer schwieriger werden, schriller. Inzwischen sind selbst trockene wirtschaftspolitische Diskussionen auf LinkedIn arten sehr schnell in so Pöbeleien aus. Und letztes Mal bei unserem letzten Podcast sind selbst wir uns ein bisschen ins Haar geraten. Darum haben wir gedacht, würden wir doch mal diskutieren, wie geht eigentlich richtig streiten? Wie machen wir das? Halten wir uns überhaupt dran? Und ist es immer gut, konstruktiv zu streiten? Darüber wollen wir streiten in der neuesten Folge von «Gute Frage». Dabei sind die Republik-ReporterInnen Angelika Hardegger, der Elia Blühle und ich selber, Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik. Ja, Angelika, du hast am Anfang gesagt, Polemik und Sanftmut. Wieso braucht es überhaupt Polemik?
Reden wir jetzt gar nicht darüber, was vorgefallen ist.
Ich glaube, wir müssen schon schnell darüber reden.
Okay, können wir gut.
Die Einwahl des
Nein. Angelika, sag doch, was ist passiert?
Also ich glaube, Yves, du und ich, wir haben uns in der Aufnahme schon irgendwann gestritten, wobei der Höhepunkt vom Streit ist dann...
Rausgeschnitten
natürlich. Und nach der Folge ist es ja dann ein bisschen weitergegangen. Wir haben uns ein bisschen umgeschaukelt. Oder Elia, wie hast du das erlebt?
Ja, ich glaube, wir haben richtig gestritten. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie wir den Podcast miteinander führen wollen. Und wir haben einen klärenden Streit gebraucht, ein klärendes Gespräch. Und es ist zwischenzeitlich auch recht emotional geworden, glaube ich. Aber es hat gut getan, wieder mal zu streiten. Und am Schluss sind wir alle uns einig gewesen, hey, wir machen doch die nächste Folge zu diesem Thema. Was heisst eigentlich gut streiten?
Ja, und was heisst gut streiten? Braucht es Polemik?
Die Frage ist vielleicht, was ist Streit und was ist eine Diskussion oder eine Debatte? Ich glaube, bei einem guten Streit kann es schon sein oder muss es vielleicht auch sein, dass Positionen einfach mal aufeinander prallen. Ich glaube, Streiten an sich ist nicht unbedingt, was man heute auch sehr oft hört, dass man sich sehr probiert, in die andere Position reinfühlen, Perspektiven von der anderen Position übernehmen. Streiten an sich hat auch etwas von, ich möchte dich wirklich überzeugen, dass ich jetzt recht habe. Ich finde, Debatten oder Diskutieren ist ganz eine andere Haltung. Es hat so etwas Suchendes. Ich glaube aber, Streit an sich hat einen Wert und darum hat auch Polemik einen Wert.
Aber würdest du nicht sagen, dass eigentlich ein guter Streit eher in die Richtung von Diskussion geht? Also, dass in einem guten Streit man auch muss versuchen, aufeinander zu hören und vielleicht einzugehen und vielleicht ein Argument zu bringen, um die andere Person zu überzeugen.
Das stimmt, aber ich glaube, der gute Streit lässt dann auch einfach die Option offen, dass wir sagen, okay, wir verstehen uns jetzt halt nicht. Quasi das Agree to Disagree.
Mhm.
Und das finde ich schon wichtig und ich glaube, es ist etwas, was heute manchmal nicht mehr so populär ist. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, haben da die Netflix-Serie gesehen, Beef?
Nein.
Ist jetzt gerade die zweite Staffel gekommen und die zweite Staffel ist noch besser als die erste.
Also Beef wie Streit, muss man vielleicht sagen.
Genau. Und es ist jetzt auch ein bisschen seltsam, um das in einem Podcast zu nennen, wo um gutes Streiten geht, weil man vor allem sieht, wie nicht gutes Streiten geht. Es geht um drei Paar, die sich einerseits untereinander bekriegen und aber auch im Paar jeweils selber streiten. Und ich finde, man lernt sehr viel über verschiedene Formen von Streit, wenn man dem zuschaut, dieser Serie. Weil es gibt zum Beispiel so ein Millennial-Pärli, so um die 40, die fetzen sich wirklich, also so in die Richtung, wo der Elia vorher gesagt hat. Und es gibt so das Gen Z-Pärli, die redet immer so sehr, die kommunizieren gewaltfrei. Sie sagen immer, ich finde jetzt, ich fühle mich so und so, wenn du das und das machst. Und sie sagen ja und nicht ja aber. Und irgendwann kommt dann aber der Moment, wo das Pärli bemerkt, hey, es geht eigentlich gleich nicht mehr. Und er muss sie irgendwann verlassen und sagen, hey, ich liebe dich nicht mehr, was ungemein gewaltvoll ist. Das heisst, ich glaube, man kommt dann eben manchmal nicht drum herum, dass Positionen unvereinbar sind. Und dann, in dem Fall, im Privaten, kommt man nicht drum herum, um sich zu trennen.
Also verstehe ich richtig. Du sagst, du hast vorher gesagt, es ist nicht mehr so populär. Würdest du sagen, in einer Zeit, vielleicht eher so in einer progressiven Bubble, in Anführungszeichen, wo man versucht, aufeinander einzugehen, aufeinander zu hören, eine Diskussion zu führen, die nicht auf Machthierarchien basiert, dass man vielleicht nicht anerkennt, dass es einen Moment gibt im Streit, wo es eben nicht ohne Macht geht oder ohne das Pfetzen fliegen.
Ich glaube, es gibt manchmal einfach Konflikte, die sich nicht lassen, wegdiskutieren und wo es wie nichts bringt, wenn man darum herumredet.
Elia?
Ich finde, Angelika, du hast gerade einen richtigen Punkt erwähnt, den ich sehr gut kenne. Ich komme aus einem extrem konfliktscheuen Haushalt. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo man immer geschaut hat, dass man also alle zu Wort kommen und dass man sich immer irgendwann auch einig wird. Und etwas, was ich in den letzten paar Jahren selber in meiner privaten Beziehung oder auch im Beruf wie haben müssen lernen, ist das People-Pleasing abzustreifen.
Kannst du schon sagen, People-Pleasing?
Ich gebe sehr schnell oder ich habe auch in der Vergangenheit sehr schnell Ja und Amen gesagt, um im Konflikt aus dem Weg zu gehen, um vielleicht auch im Streit aus dem Weg zu gehen, um vielleicht auch Emotionen aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel gewisse Emotionen nicht zu zeigen, wenn ich mal hässig geworden bin. Und das ist etwas, was ich im Moment gerade aktiv wieder versuche zu lernen oder aktiv versuche zu lernen, einmal zu finden, so, hey, nein, das teile ich jetzt nicht, das sehe ich anders. Und in dem auch gewisse Emotionen zuzulassen, weil Emotionen, Streit und Diskussionen haben ja immer eine Beziehungsebene. Und Streiten besteht eben nicht darin, dass man nur rationale, objektive Argumente miteinander austauscht, sondern sich auf einer Beziehungsebene miteinander austauscht und in dem kann Konflikt entstehen und in dem gibt es Konflikt. Und ich glaube, Streit besteht sehr stark darin zu sagen, hey, schau, du siehst das so, ich sehe das so, jetzt prallen die zwei Sachen aufeinander und dann entsteht Reibung, dann entstehen Konflikte, dann entstehen Emotionen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit da können oder müssen auch mal Fetzen fliegen.
Aber vielleicht da eingehakt, dass ich höre dir gleichzeitig, also weißt, Pfetzen fliegen bis zu einem gewissen Grad schon, aber das bedeutet halt auch immer eine gewisse Macht auszuleben, je nachdem. Also, wenn ich zum Beispiel ein Kind Elternbeziehung schaue, das bedeutet halt einfach, wenn man selber Kind hat, weiss man, wenn sie ganz klein, die können ihm zur Weissglut bringen, und dann sagen immer viele Eltern, ja, man schreit halt hier rum und man schaut sich an, weil es allen schon mal ist passiert. Aber man weiss genau, eigentlich ist es eine sehr gewalttätige Form von Reden. Auch wenn man vielleicht in dem Moment einfach nicht anders kann, als sagen, jetzt Gottfriedli, jetzt geh in dein Zimmer oder was auch immer. Aber dort frage ich mich, also ich sehe das, was du sagst, aber wenn wir bei der Frage sind, wie geht gutes Streiten, muss man sich nicht gleich immer wieder disziplinieren. Die Macht, die zum Beispiel in einem Kind-Eltern-Verhältnis drinnen steckt, dass man die versucht zurückzufahren und dass man eben genau auf Argument setzt. Also versucht zu erklären, wieso dass man eine Position teilt, bis man vielleicht an den Punkt kommt, wo du hast gesagt, Angelika, dass es halt in gewissen Werthaltungen vielleicht halt keinen Konsens gibt und dort halt sagt, eben agree to disagree, also man ist sich einig, sich nicht einig zu sein.
Du sagst übrigens immer, ich höre dich, das sehr gewaltfrei kommuniziert. Ich sage das auch ständig, weil ich das irgendwann mal gelernt habe. Im Gegenüber zu signalisieren, ich nehme dich wahr, finde ich sehr sympathisch. Ich glaube schon, es gibt so einen Unterschied zwischen produktivem und destruktivem Streit. Und ich meine mit, das Pfetzenfliegen übrigens nicht, dass man laut wird. Ich finde, laut werden, jemanden anschreien, sehr schnell gewaltvoll. Wenn mich jemand anschreit, bin ich out. In dem Moment, wo jemand das Gefühl hat, er oder sie muss mich anschreien, diskutiere ich nicht mehr. Was ich meine mit Fetzen fliegen,
eine gewisse Emotionalität,
eine gewisse Intensität auch im Streit. Und ich glaube, da gibt es schon so etwas wie einen produktiven und einen destruktiven Streit. Und weil ich mich auch in meinem privaten Leben gerade sehr stark mit Streiten beschäftige, ich habe vor kurzem einen Psychologen, einen Paartherapeut kennengelernt, der Terence Real, und der sagt, das Problem ist nicht, dass man in Beziehungen streitet, sondern wie man miteinander streitet. Und er sagt, etwas, was in Streit schon schnell schwierig werden kann, ist, wenn das Bedürfnis überhand nimmt, den Streit unbedingt zu gewinnen und eben seine eigene Position als die objektiv richtige Position durchzusetzen. Das kennen wir alle aus unserem privaten Leben. Das passiert immer wieder mal, wenn man das Gefühl hat, zusammen einen Haushalt führt und findet so, nein, du hast das WC nicht super putzt und die andere Person wieder, doch, ich habe es super putzt und der Streit ist über das und dann geht es einfach nur noch muss gewinnen. Und was er sagt, ist, in einem guten Streit darf das durchaus Platz haben, sodass ich gegen dich, aber man muss irgendwann auch in die Position reinkommen, wo man die gegnerische Haltung wie ein bisschen ableitet und in das Miteinander reinkommt und sagt, okay, wir haben jetzt da zusammen wie ein Problem und wie lösen wir das? Wie kommen wir an einen Ort, wo wir aus dem Schluss wieder mit Respekt können begegnen? Weil er sagt, Verachtung ist in jeder Beziehung und ich glaube, das gilt auch im politischen Diskurs vernichtend. Wo Verachtung um ist, findet keine Beziehung mehr statt und Beziehungen sind die Essenz auch vom politischen Zusammenleben. Ich glaube, das ist sehr ähnlich im privaten wie auch im öffentlichen Diskurs. Und was ich damit will sagen, ist, Macht gewinnen wollen spielt eine wichtige Rolle. Man kann dabei freundlich bleiben, man kann dabei anständig bleiben. Und was ich interessant finde, ist, wie gehen wir damit um, wenn wir ab dem Punkt kommen, wo man merkt, so, hey, wir werden uns in dem Punkt nicht einig. Was machen wir denn? Auch im politischen Diskurs. Was passiert, wenn wir finden, hey, nein, wir haben jetzt hier zwei Positionen, wir finden keinen Konsens. Und das würde mich voll interessieren. Wie seht ihr das?
Ich würde im Fall sehr gerne gerade in ein paar Minuten auf diesen Punkt kommen. Ich möchte ganz noch kurz noch dort bleiben. Du hast gesehen vorher, Elia, die Bereitschaft quasi aufeinander einzugehen. Und für mich wäre das genau der Punkt, dass man sagt, wenn man eine Position einnimmt, sich immer wieder reflektieren, ist denn das die richtige Position? Es kann ein politischer Diskurs sein, es kann auch in einem Streit mit der Partnerin und dem Partner sein, dass man überlegt, bin ich richtig? Und man sich quasi überlegt, hat vielleicht die andere Person ohne Punkt. Und dort wäre für mich eben die Fakten und die Argumente und miteinander auf dieser Basis das zu diskutieren und vielleicht dort einen Konsens zu finden, wäre für mich eben schon ein höchstes Ideal vom richtigen Streit. Aber Angelika, du nickst, du würdest es auch so sehen.
Bist du überrascht, dass ich nicht gehe? Ja, nein, als Ideal, natürlich sind Fakten und Argumente wichtig. Ich glaube einfach, es gibt die Situationen, wo man sich ja über die Faktenlage an sich nicht einig ist.
Das ist das, was Elia sagt, ja.
Also ich habe mal in einem Dorf 2 Jahre lang zugeschaut, wie die sich über einen Windpark streiten. Und das ist ein klassischer Fall, wo die Fakten sind nicht ganz klar gewesen.
Wie haben denn die gestritten?
Ja, die haben sich schon wirklich gefetzt und natürlich in der Gemeindeversammlung.
Also wie gefetzt? Also was ist... Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was verstehen wir darunter, wenn du sagst, sie haben sich gefetzt?
Also das ist, der grösste Teil ist, von dem Streit ist in der Gemeindeversammlung ausgetragen worden, diverse immer wieder aufeinander folgende Gemeindeversammlungen. Die Leute sind laut geworden und sie sind sich nicht einig gewesen über, wie laut ist das denn wirklich, über Faktenfragen, wie können wir uns wirklich sicher sein, ob denn der Windpark in der Nacht nicht so rot blinken wird. Am Schluss, und das ist auch die Antwort auf die Frage vom Elia oder meine Antwort auf die Frage vom Elia, nämlich was machen wir, wenn wir uns nicht einig werden? Ich finde, die Schweiz hat die beste Antwort überhaupt gefunden, nämlich darüber abstimmen.
Aber das sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, wo die Diskussion abgeschlossen ist. Also wo man wie sagt, okay, wir müssen jetzt verbindliche Regeln für unsere Gesellschaft haben, wir haben eine Diskussion geführt, wir stimmen ab und dann gilt es für alle. Das sehe ich. Aber es gibt ja wie Momente, wo man dem sich nicht entziehen kann. Also in einer Partnerschaft, gut, man kann sich trennen, genau. Aber wenn wir sagen, nein, wir bleiben in der Diskussion drin, was macht man denn?
Ich glaube, Diskussionen hören nie auf. Jetzt sind wir wieder über die Frage der Diskussion, oder? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Diskurs und Streit. Und was ich extrem wichtig finde und was wir übrigens auch letzte Woche miteinander gemacht haben, wo wir gestritten haben, ist dann irgendwann wieder mal einen Schritt zurück zu machen und schon auch mit Ruhe zu analysieren, hey, wo sind eigentlich die Punkte, wo wir uns uneinig sind und wo sind wir uns einig? Und ich glaube, was ich so wichtig finde in all diesen Fragen rund um, wie streiten wir, und es braucht eine Form von Ambiguitätstoleranz. Also das heisst, die Fähigkeit auszuhalten, dass es eine Dissonanz gibt, dass man sich nicht einig ist. Und etwas, was ich oft erlebe, zum Beispiel in Gruppen oder in meiner eigenen Familie, teilweise auch in meiner eigenen Beziehung, ist, dass man sich immer versucht, irgendwie in einer Form einig zu werden, um einen Konflikt aufzulösen. Und ich glaube, das ist das, was du vorher, Angelika, gesagt hast, was ich interessant finde. Ich glaube, oft, was dann passiert ist, irgendjemand geht nachher. Es entsteht auch vielleicht eine Form von Scheineinigkeit oder eine Form von einem Scheinkonsens. Ich glaube, das ist übrigens auch etwas, was in der Schweiz sehr oft passiert. Also, es gibt dann schon irgendwie einen Konsens, aber irgendjemand musste stark nachgehen. Und das, was du vorher beschrieben hast, habe ich ein gutes Beispiel gefunden, so der Frust, der bleibt. der Konflikt ist eben nicht aufgelöst, so. Er ist einfach vor allem verschoben. Und was ich dann wichtig finde, oder was ich wichtig fände, und was ich mir selber vornehme, ist dann auszuhalten, dass man sich jetzt nicht einig wird. Und dann auch irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt ist gut. Reden wir über etwas anderes. Gehen wir in eine andere Diskussion rein. Jetzt sind wir uns uneinig. That's okay.
Ich glaube, Yves, dein Ideal ist ja, dass man sich streitet und dass du während dem Streit lernst, habe ich wirklich recht?
Ich glaube, das muss das Ideal sein in einer guten Diskussion. Und da kann man gut an den Punkt kommen und sagen, nein, ich glaube, ich habe recht. Ich habe mir das jetzt 100 Mal überlegt und ich habe recht. Und dann finde ich, ja, dann kann man auf seiner Position beharren. Das mache ich auch sehr viel bei gewissen Themen, die ich mich drin bewege, wo ich halt irgendwie seit 20 Jahren mich damit beschäftige. Da kann man nicht jedes Mal wieder an den Punkt kommen und sagen, ja, vielleicht hast du einen Punkt. An einem Punkt muss man sagen, man kann sich nicht einigen. Aber der ist für mich sehr stark bei den Werthaltungen. Also es gibt letzte Werthaltungen, sagen wir, ob man eher für einen
starken Staat, der schwache Staat.
Ja, oder ob man sagt, ja, mein Ideal von einer Gesellschaft ist eine, wo alle gleich viel zum Leben haben und eine andere.
Ich glaube, das Phänomen, das du beschreibst, ist ein bisschen anders. Und das finde ich interessant. Ich habe mal ein Interview gemacht mit der Philosophin Romy Jaster und eine deutsche Philosophin, und wir haben ihr genau die Frage gestellt. Was uns aufgefallen ist, auch die faktische Beschreibung von etwas, also zum Beispiel die Tatsache, dass Israel Kriegsverbrechen begeht, schon dazu geführt hat, dass man in einen Streit hineingeraten ist. Und was sie gesagt hat, das ist interessant, und sie hat gesagt, was extrem oft passiert ist, dass man heute sehr schnell so auf einer zweiten Ebene anfangen zu streiten. Also ich du zum Beispiel einen bestimmten Fakt darlegen, so dass Israel Kriegsverbrechen begangen hat und begeht, das ist ein Fakt. Und wo gegenüber dann sehr schnell davon ausgehend ist, aha, du sagst jetzt das, also ordne ich dir eine ganz bestimmte Position zu, wo ich vielleicht auch ein ganzes Wertekonzept dahinter sehe. Ich glaube, das passiert uns oft auch als Journalistinnen und Journalisten. Wir haben das in diesem Podcast übrigens auch schon erlebt. Du hast das schon öfters gesagt, Yves, oder? Also, Yves erzählt uns einen wirtschaftspolitischen Fakt und wir stellen dich, oder es ist auch schon passiert, dass wir sagen, ah, das ist jetzt so eine typisch linke Argumentation. Also, wir tun dir eigentlich sofort unterstellen, dass da noch ganz viel mehr dahinter ist, als du es eigentlich sagst. Und ich glaube, das passiert in diesen Diskussionen und in Streit sehr, sehr oft, dass man gar nicht wirklich dann über die Fakten redet, sondern halt noch ganz viel anderes mitspielt auf dieser Beziehungsebene, dass man projiziert, dass man Sachen sieht, die vielleicht gar nicht gesagt werden. Und darum ist es eben, glaube ich, einfach nicht nur das lose Austauschen, das rationale Austauschen von Argumenten, sondern immer viel, viel komplizierter.
Aber, ich glaube, das wäre mein Punkt. Oder? Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen in einer Diskussion und ich glaube, zumindest über die Fakten und gewisse Argumente sollte man sich Zeit nehmen, miteinander quasi zu diskutieren. Nein, gibt es gewisse Wertehaltungen, wo ich das Gefühl habe, dort kann man nicht mehr. Und das bringt mich vielleicht zu der nächsten Frage, oder, was wir hier diskutiert. Ist das konstruktive Diskutieren nicht auch irgendwie ein gewisses Privileg für Leute, die erstens eine gewisse Position haben, um überhaupt gehört zu werden mit ihren Argumenten? Und für Leute, die vielleicht zu einem Thema etwas sagen, das sie am Schluss gar nicht betrifft, also zum noch einmal auf Palästina-Israel kommen, es ist ja auch ja, sehr ein Privileg, dass man zum Beispiel hier in einer Podcast-Sendung über Israel-Palästina irgendwie Argumente austauscht und sagt, ja, das sind Kriegsverbrechen und so weiter. Aber für eine Person, die direkt betroffen ist im Gazastreifen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, das ist eine Situation, wo viele Leute drin sind. Oder wir haben ja vorher über Feminismus geredet. Also kann man dann immer quasi davon ausgehen, dass eine rationale Diskussion wirklich zum Ziel führt? Oder muss man nicht in gewissen Momenten, eben gerade bei Frauenrecht, zwischendurch mal einfach auf den Tisch holen? Die Idee, dass Diskussion die Welt besser macht, ist die nicht sehr, sehr naiv? Muss man nicht zwischendurch halt einfach auf den Tisch landen und laut werden, dass sich überhaupt irgendetwas bewegt?
Das ist mein ganzer Zwiespalt mit dem Polemik. Also wenn ich sage, ich glaube, es braucht eine gute Dosis von Polemik und Sanftmut. Svenja Flasspöhler, die hat ein Buch geschrieben über Streiten und ist ja selber sehr eine streitbare Frau, Philosophin, und sie erzählt in dem Buch viel über ihre Mutter, die eine linke Frau war und das war eine sehr schwierige Beziehung. Die Mutter hat, glaube ich, oder die Ferndiagnose von der Svenja Flasspöhler ist, dass ihre Mutter ständig gegen ihren patriarchalen Vater gekämpft hat und das dann auch auf die Männer später im Leben projiziert hat. Und das, also die Svenja Flasspöhler ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo die Fetzen geflogen sind, permanent, wo die Türen geklopft haben und so weiter. Und die Mutter hat die Familie sogar irgendwann verloren, also auch ihre Tochter. Und es gibt einen Moment im Buch, wo Svenja Flasspöhler schreibt, hey ja, das war mega schlimm gewesen. Und natürlich kann man nicht auf so viel Emotion eine gute Moral fürs Streiten bauen. Aber sie rechnet ihrer Mutter auch an, sie sieht wie ihre Mutter in dem Kontext, in dem dörflichen Kontext und ihre Mutter, die einfach eigentlich gegen das Patriarchat kämpft und irgendwie das Gefühl hat, sie wird nicht gehört. Und sie fragt dann irgendwann in dem Buch, wie kann sich denn ein Mensch so ganz ohne starke Affekt aus einer falschen Ordnung befreien? So ganz ohne das Irrationale. Nur mit dem Guten einerseits, andererseits, dieser ganzen Rationalität. Und ich finde das ein mega wesentlicher Punkt. Also, so durch vernünftiges Anwägen von Argumenten machst du keine Revolution.
Mhm. Es gibt den Begriff vom Tone Policing. Das kennt ihr sicher auch, oder ich habe das als junger Mann oft erlebt, dass da gesagt worden ist, so von älteren Herren, gerade auch im Journalismus, die selber sehr oft umgebrüllt haben, ja weisst du, musst einfach den Punkt ein bisschen sachlicher machen oder ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das hören die Frauen sehr, sehr oft. Ich weiss nicht, wie dir das geht, Angelika. Du bist jetzt nicht so eine wahnsinnig laute Person. Aber ich kenne Frauen in meinem Umfeld, die das oft gehört haben, gerade als junge Frau. Weisst du, musst einfach ein bisschen sachlicher sein, ein bisschen ruhiger. Und das wäre ein Tone Policing, also dass man quasi nicht auf den Punkt eingeht, den eine Person macht, wenn sie zum Beispiel sexuell belästigt worden ist, sondern dass man sagt, weißt du, hast schon recht, aber mach das ein bisschen freundlicher. Und das ist immer ein Herrschaftsinstrument auch, oder? Also, dass Mächtige sagen, ja, weißt du, ihr habt schon ein bisschen recht, das ist schon ein bisschen ungerecht, aber die Revolution muss halt freundlich sein und angenehm.
Ich finde auch Klima ein interessantes Beispiel, wo ich wie nicht fertig gedacht habe für mich. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es ja nicht die guten Argumente von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gewesen sind, so die ganze Rationalität. Die Fakten sind schon so lange klar gewesen. Und es hat halt nichts genützt. Es ist nicht angekommen. Und es hat dann wieder einen Moment von Wut gebraucht und Aggression von einer Jugend, die einfach emotionstrieben auch, unter anderem auch faktentrieben war, aber auch emotionstrieben war, dass man überhaupt einmal Gehör findet.
Aber das ist mega interessant, was du sagst, oder? Weil das teile ich. Und du hast in deinem Eingangsstatement gesagt, es braucht Polemik und Sanftmut. Was eben der Klimabewegung teilweise gefehlt hat, ist die Sanftmut. Sie sind einfach dauerhässig gewesen, dauerwütend. Also Greta Thunberg hat quasi immer geschrauen, ein bisschen überspitzt, aber sie ist immer sehr laut gewesen, immer sehr angriffig. Und das ermüdet irgendwann auch. Ich weiss nicht, ihr kennt das sicher auch. Leute, mit denen man immer streitet, über alles, das ist ermüdend. Da findet man immer irgendwann so, wow, du nervst. Und ich glaube, das gilt für den öffentlichen Diskurs auch. Ich glaube, die erfolgreichsten Politikerinnen und Politiker zum Beispiel, die beherrschen das Spiel sehr, sehr gut. Barack Obama war für mich so jemand. Der hat unglaublich gut streiten. Der hat auch sehr dezidiert streiten, aber immer wieder die Momente von grosser, grosser Sanftmut gehabt.
Ich frage mich, ob der Barack Obama das richtige Beispiel ist oder ob das vielleicht nicht genau deiner Aussage ein bisschen widerspricht, weil der Barack Obama hat ja genau die Macht. Er hat jedes Mikrofon, jede Kamera, die er braucht. Also Macht kann ja immer sehr leise, sehr in einem rationalen Gestus etwas sagen und man hört die Person. Während genau Klimaaktivistinnen, Feministinnen und so weiter, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, überhaupt irgendwann in diesem sanftmütigen Ton, in diesem rationalen Ton anzukommen, beziehungsweise gehört zu werden. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich im Moment erleben, oder? Also, wir haben einen gewissen progressiven Aufbruch gespürt mit Klimaaktivismus, Feminismus, Black Lives Matter. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen, du würdest sagen, abgenützt, Elia. Aber ich frage mich, ob man dann wirklich die Bewegung dafür kritisieren kann. Oder ist es nicht einfach so, dass eine gewisse Macht wieder die Überhand hat bekommen, wo sehr in einem rationalen Gestus kann sagen, ja, das ist jetzt alles ein bisschen laut gewesen, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen vernünftig werden und so weiter und so fort.
Was findest du denn, das passiert jetzt in einem rationalen Gestus?
Ja, das ist eine, die Frage, eigentlich ist es noch nie so irrational vorgetragen worden wie jetzt. Also man kann sagen, Trump ist eben nicht die Person, die leise redet.
Ich muss dir recht geben. ich glaube, es sind nicht Leute wie Donald Trump, aber das, was man gemeinhin als die gesellschaftliche Mitte bezeichnet, macht das natürlich schon sehr stark. Also ich glaube, wenn man dort in Zürich an die Versammlung von der GLP geht, von den Grünliberalen, dann klingt das dort sehr ähnlich. So, dass das war jetzt alles ein bisschen laut gewesen, ein bisschen aggressiv. Wir müssen jetzt wieder zurück zu den Fakten. So, zurück zum sachlichen Diskurs, das höre ich schon auch.
Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass man sich jetzt aus der sogenannten Mitte von der Bewegung, dass man sich dort wie fragt, hey, was ist denn jetzt in dem Moment eigentlich erfolgsversprechender? Also weiterhin sehr laut sein oder runterfahren? Kann man mehr Bewegung schaffen, indem man jetzt den Ton runterfährt und wie im Kleinen probiert, Sachen zu erreichen? Und das finde ich schon eine interessante Überlegung. Es gibt Jagoda Marinic, wo ein Buch geschrieben hat, «Sanfte Radikalität». Und dort vertritt sie die These, dass sie findet, so nach all dieser wutgetriebenen Bewegung ist sie jetzt wie zum Schluss gekommen, dass mehr progressive Bewegung möglich sei, wenn man leisiger, sanfter und mehr im Kleinen schafft. Ich finde das schon bedenkenswert.
Aber du denkst, dass das so eine Möglichkeit ist?
Die grossen progressiven Fortschritte, also zum Beispiel MeToo und was das alles verändert hat, das wäre nicht möglich gewesen mit so einer Haltung. Ich bin sehr dankbar für die Wut dann. Und gleichzeitig sehe ich jetzt überall Zerstörung praktisch und frage mich schon, also natürlich habe ich dann so einen inneren Drang zum wie den Ton runterfahren. Aber ich bin unentschieden, ja.
Ja, unentschieden, das ist ein gutes Schlusswort für unseren Podcast «Gute Frage». Der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben der Elia Blühle, Angelika Hardegger und ich, der Yves Wegelin. Produziert wird der Podcast von Basil Koller. Alles, was wir im Podcast zitiert haben, findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wir sind natürlich froh, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Lob, Tattoo und Inputs bitte an audio@republik.ch oder gerne noch als Sprach- oder Textnachricht. Bericht an 079 507 60 59. Angelika, Elia, ciao zusammen.